Manche Ausleger deuten es auf die vorangegangenen römischen Kaiser. Aber von Caesar bis Domitian, Domitian eingeschlossen, sind es insgesamt 10 römische Kaiser. Das heißt, wir müssten jetzt 5 Kaiser mehr oder minder willkürlich herausgreifen, oder wir müssten dann sagen, wir beginnen erst mit dem Kaiser Augustus und lassen dann dazwischen noch Kaiser aus, oder wir beginnen erst mit Tiberius, der regiert hat zur Zeit des öffentlichen Auftretens Jesu Christi. Also das ist nun alles sehr subjektiv willkürlich dann. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, darauf weist Auberlehn hin. Er sagt, könnte es hier nicht um die 5 Weltreiche gehen, die dem römischen Weltreich vorausgegangen sind. Und zwar um Weltreiche, die alle etwas mit Israel zu tun hatten, nämlich Ägypten, Assyrien, Babylonien, Persien und schließlich das griechische Weltreich. Das scheint mir nun, wenn man überhaupt nun diese Stelle deuten kann, dann doch die wahrscheinlichere Deutung zu sein. Also 5 sind gefallen, 5 Weltreiche sind schon vergangen, 1 Weltreich ist jetzt da, das römische Reich. Und dann heißt es weiter in Vers 11, und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. Das ist sicherlich einer der schwierigsten Verse hier in diesem Text. Ich denke, dass man diese Stelle erst wirklich verstehen wird, wenn sie sich erfüllen wird. Ich möchte nur 3 Deutungsversuche nennen, aber bezeichne sie ganz bewusst als Deutungsversuche. Wir finden ja bereits im Buch Daniel, dass der aus dem griechischen Weltreich hervorgegangene König, also syrische König Antiochus IV. Epiphanes, als Vorläufer des Antichristen gesehen wurde, also als Vorläufer einer endzeitlichen, wiedergöttlichen Herrschergestalt. Ist vielleicht der 8. König insofern einer von den 7, dass man jetzt sagen könnte, hier erfährt das Wesen dieses Antiochus IV. Epiphanes sozusagen eine Auferstehung, eine Wiederholung. Andere haben überlegt, vielleicht geht es hier gar nicht um eine Einzelperson, sondern um ein Wiederaufleben des römischen Reiches, also dass nun im antichristlichen Reich das römische Reich eine Art Auferstehung erfährt. Oder könnte es vielleicht sein, dass dieser 8. König identisch ist mit dem 7., dass es sich um dieselbe Person handelt bei dem 7. und dem 8. König, dass eben dieser 7. König nur kurz regiert, dann tödlich verwundet wird, das, was wir gestern Abend besprochen haben, und dann auf wunderhafte Weise zum Leben wieder ersteht und insofern dann der 8. eben einer von den 7 ist. Wie gesagt, Deutungsversuche, ich will es einfach mal so stehen lassen. Dann werden noch die 10 Hörner gedeutet. Es handelt sich hier um 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, also es geht um Zukunft. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde, ein Bild der kurzen Zeit, Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Sie sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Das heißt, diese 10 Reiche werden zusammen mit dem Antichristen zur Macht kommen, also diese 10 Machthaber, aber sie werden dann zu einer Einheit finden, zu einer politischen Einheit, indem sie sich gemeinsam diesem Herrscher, diesem letzten Weltherrscher unterstellen. Das heißt, das antichristliche Reich wird jetzt kein Einheitsreich sein, sondern eine Art Staatenbund, wo sich nun Reiche zusammenschließen unter der Herrschaft des Antichristen. Es ist interessant, dass die Bibel eigentlich nur von einer zweifachen Einheit weiß, entweder nun diese wiedergöttliche Einheit, wie es schon begonnen hat, 1. Mose 11, dass nun der Mensch versucht, selber die Einheit zu schaffen, und eben dann in der Endzeit die Einheit unter der antichristlichen Herrschaft oder aber als Gegensatz die Einheit unter Jesus Christus. So wie es zum Beispiel dann in Hesekiel 37 vom Nordreich und Südreich heißt, sie werden eins sein in seiner Hand, in Gottes Hand, in der Hand des Messias. Diese werden gegen das Lamm kämpfen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und König der Könige, und die mit ihm sind, die sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Im Grunde genommen ein Wahnwitz, dass der Antichrist nun den Kampf aufnimmt, zusammen mit seinen Verbündeten, gegen das Lamm Gottes, das ja zugleich der Löwe von Juda ist, der wahre Herr dieser Welt. Deshalb wird er hier auch bezeichnet als der Herr der Herren, als der Herr über alle Machthaber. Ein Wahnwitz, gegen diesen Herrn Krieg zu führen, deshalb ist auch das Ende schon vorherbestimmt. Der Antichrist und seine Anhänger müssen an Jesus scheitern und es wird sich erfüllen, was Johann Christoph Blumhardt geschrieben hat, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Weil Jesus das Lamm der Welt geworden ist, ist er auch der wahre Herr dieser Welt. Und Jesus lässt nun seine Gemeinde, die Berufenen, die Auserwählten, die Gläubigen, er lässt sie teilhaben mit an seinem Sieg. Also sie sind mit ihm, sie sind bei ihm, bei seiner Wiederkunft. Dann die Deutung der Wasserbeziehung zu den Nationen haben wir schon gesehen. Und schließlich die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Im Grunde genommen geschieht hier das, was auch schon Israel erlebt hat. Israel musste ja immer wieder erleben, dass genau die Mächte, mit denen sich Israel eingelassen hat und wo Israel an Gott vorbei seine Sicherheit im Bündnis mit diesen Mächten gesucht hat, seien es die Assyrer, seien es die Babylonier, dass nun genau diese Mächte von Gott dann als Gerichtsinstrument gebraucht wurden, um Israel zu richten. Und so geschieht es nun auch bei dieser Hure. Sie hat ja offensichtlich ein Bündnis mit dem Antichristen geschlossen. Sie hat zunächst den Antichristen regiert und bestimmt. Aber nun wendet sich der Antichrist gegen die Hure, also die Macht, mit der sich die Hure eingelassen hat, mit der sie Hurerei getrieben hat, wird nun zum Gerichtsinstrument Gottes. Und das Verbrennen mit Feuer, es erinnert an das Alte Testament, wo nun die Hurerei nun bestraft worden ist durch Verbrennung. Wir finden das ja schon in 1. Mose 38, die Tamar, die sich ja da mit ihrem Schwiegervater dann eingelassen hat, sich als Prostituierte verkleidet hat, die sollte ja zunächst verbrannt werden als Strafe für ihre Handlung, bis dann die Sache herausgekommen ist, also wie es wirklich gewesen ist. Vers 17, denn Gott hat in ihre Herzen gegeben zu tun, seine Meinung und eine Meinung zu tun, also nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Das heißt, das ganze geschichtliche Geschehen ist Erfüllung des Wortes Gottes. Es muss das Wort Gottes vollendet werden und deshalb gibt nun Gott es auch diesen Machthabern ins Herz, dass sie sich nun dem Antichristen unterstellen. Und schließlich dann der Abschluss und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Große Stadt und dann die Verbindung mit Hure, wenn wir da zurückschauen ins Alte Testament, was wird als große Stadt, was wird zugleich auch als Hure bezeichnet, dann stoßen wir eben auf Zentren wie zum Beispiel Nineveh oder auch Babylon, die zugleich politisch-wirtschaftliche Zentren sind, wie auch religiös-kulturelle Zentren. Man könnte die Hure Babylon vergleichen mit einem Baum, der drei Wurzeln hat. Die eine Wurzel, Stichwort Hure, Hurerei, da haben wir gesehen, das steht also für den Götzendienst. Also es handelt sich hier ganz eindeutig um eine Größe, die nun gekennzeichnet ist durch Götzendienst. Die zweite Wurzel ist gegeben durch das Stichwort Babylon. Und da haben wir nun gesehen, das beginnt schon in 1. Mose 11 mit dem Turmbau zu Babel. Babylon steht für Selbsterlösung, für Selbstvergottung, für Hochmut, für Macht. Und schließlich dann noch die dritte Wurzel, dass eben nun auch Handelsstädte wie Tyrus, wie Sidon, wie Tyrus und Ninive, dass die nun ebenfalls als Hure nun bezeichnet werden. Und Johannes hat nun ganz offensichtlich in der damaligen Stadt Rom ein Modell gesehen, wo nun alle diese Wurzeln zusammenfließen. Also die Stadt Rom damals war ein wirtschaftliches Zentrum, sie war ein Machtzentrum, sie war auch zugleich ein religiöses Zentrum. Wenn Sie mich fragen jetzt, was denken Sie, was könnte diese Hure Babylon sein? Dann muss ich sagen, ich habe mich jetzt schon jahrelang mit diesem Kapitel 17 beschäftigt. Und es war für mich immer wieder eine Herausforderung. Und jedes Mal bin ich an den Punkt gekommen, dass ich nun sagen muss, ich kann's nicht jetzt sagen, ich kann dieses Kapitel nicht jetzt mit irgendeiner gegenwärtigen Größe in Verbindung bringen, dass ich jetzt sagen könnte, das ist die Hure Babylon, sei es römisch-katholische Kirche, sei es Europa oder irgendwie ein Welthandelszentrum, sondern hier denke ich, hier ist einfach die Zeit noch nicht reif. Umgekehrt würde ich sagen, unsere Aufgabe ist, dass wir immer wieder, indem wir dieses Kapitel studieren, nun sehen, was hat die Hure Babylon für Grundzüge und wo begegnen uns diese Grundzüge nun in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, wo ist da schon etwas sichtbar von solchen Entwicklungen und Strömungen, die dann hinführen zu diesem Gebilde der Hure Babylon, die offensichtlich nicht nur eine rein religiöse Größe ist, sondern das erfährt man ja dann in Kapitel 18, die offensichtlich nun auch als Kennzeichen hat wirtschaftliche Verbindungen. Das heißt ja dann in Offenbarung 18, dass die ganzen Kaufleute der Erde reich geworden sind durch ihre Handelsbeziehungen nun mit dieser Größe. In diesem Sinn möchte ich es einfach offen lassen, vielleicht für manche nicht ganz befriedigend, aber vielleicht werden wir dadurch dem Text mehr gerecht, als wenn wir jetzt sagen würden, so ist es und das ist nun die Lösung. Gerade dass es so viele verschiedenen Antworten gibt und Lösungsversuche. Gerade das sollte uns nun auch vorsichtig machen und uns zu der Einsicht führen, dass wohl die Antwort nicht so eindeutig ist, wie manche dann denken, dass sie nun wäre. Ja, soweit. Ich würde jetzt hier einfach einmal von meiner Seite aus einen Schnitt machen und sollen wir noch ein Vers dazwischen singen und dann wäre noch Gelegenheit zurückfragen.
Ich frage, wie viele Kaiser es vor Nero gab.
Das kann ich Ihnen sagen. Also die Reihe der römischen Kaiser beginnt mit Caesar und dann kommt Augustus, der Kaiser, der dann die Volkszählung angeordnet hat. Dann kommt Tiberius, das war der Kaiser, der regiert hat während des öffentlichen Wirkens Jesu Christi. Dann kam Caligula, der Sohn des Tiberius, unter dem es dann auch zu Judenverfolgungen gekommen ist. Dann kommt der Kaiser Claudius und dann schließlich der Kaiser Nero. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass die Offenbarung zur Zeit des Kaisers Nero geschrieben worden ist, dann könnte man natürlich sagen, gut, diese ersten fünf, das könnten dann auch die vorangegangenen fünf Kaiser nun sein, Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula und Claudius. Aber es spricht doch einiges dagegen, dass die Offenbarung schon so früh abgefasst worden ist. Das eine, was dagegen spricht, ist, dass es unter Nero jetzt zu keinen ausgedehnten Christenverfolgungen gekommen ist, die dann auch Kleinasien betroffen hätten. Sondern das war ja eine lokale Verfolgung, die dann auf Rom beschränkt war. Zum anderen weiß man, dass im Jahr 110 nach Christus die Offenbarung in Rom noch nicht bekannt war. Und wenn jetzt die Offenbarung aber bereits so in den 60er Jahren geschrieben worden wäre, das kann man sich also nicht vorstellen, dass nach 50 Jahren die Offenbarung in Rom noch nicht bekannt ist. Aber wenn die Offenbarung erst in den 90er Jahren geschrieben worden ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass sie eben zunächst in Kleinasien verbreitet war und dann erst mit der Zeit nach Rom gekommen ist. Und schließlich, was auch noch dagegen spricht, das sind die Zeugnisse der Kirchenväter, die doch nun davon reden, dass die Offenbarung erst unter Domitian geschrieben worden ist. Abgesehen davon, also selbst wenn es jetzt möglich wäre, von den altkirchlichen Zeugnissen her, dann hätte man doch die Schwierigkeit, dass ja hier nach Offenbarung 17, nach diesem jetzigen Machthaber, nur noch zwei kommen, der siebte und der achte ist dann auch noch einer von den sieben, während ja nach Nero noch weit mehr römische Kaiser regiert haben. Also irgendwie kommt man dann doch mit der Deutung in Schwierigkeiten. Aber vielen Dank für den Hinweis, weil das schon auch dann als Alternative gesehen wird. Nur müsste man dann fast die Konsequenz ziehen und die möchte ich natürlich nicht ziehen, dass sich der Verfasser der Offenbarung doch getäuscht hat. Er hat gedacht, es kommen nur noch maximal zwei Herrscher nach Nero und dann sind eben noch mehr gekommen. Ja, hat sich das...
Ja, das war schon die richtige Spur. Weil ja. Ich der Meinung bin, anders wie Sie, dass die Offenbarung zur Zeit Neros verfasst wurde. Gibt es auch andere Wissenschaftler wie Carsten Peter Tiede, der solche Sachen vertritt. Und deshalb wollte ich wissen, ob das jetzt passen könnte oder... Und das mit der Deutung dann hinten aus, ich denke, es war nur eine Vorschattung, das was in der Offenbarung, was Johannes beschrieben hat, für die damalige Zeit. Und es dann in späterer Zeit, also in unserer Zeit, noch einmal die Trübsalzeit und der Antichrist und so weiter in ihrem vollen Maß dann kommt. Und es dann deshalb auch mit den weiteren Kaisern dann später hinaus nicht mehr wichtig ist, auch wenn noch 20 kommen oder so. Also es wäre jetzt für mich jetzt kein Gegenargument gewesen daher.
Ja. Vielen Dank für die Anregung. Also mir geht's so, dass ich nie an ein Ende komme, dass ich denke, so jetzt kann ich ja mal meine Aufschriebe so schön liegen lassen und dann nimmt man es das nächste Mal gerade wieder so vor, wie man es das letzte Mal dann hingelegt hat, sondern ich nehme dann sowohl aus dem Unterricht als auch aus solchen Seminaren dann immer wieder auch Fragen mit, dass ich dann denke, also jetzt muss ich der Sache doch noch mal nachgehen. Das werde ich auch sicherlich dann tun noch einmal. Wie ist das eigentlich? Könnte es vielleicht doch in ironischer Zeit gewesen sein? Wie ist das mit den Gegenargumenten? Sind sie stichhaltig? Mein klar, dann wird es natürlich mit den römischen Kaisern passen, das stimmt. Ja, Frau Baumann? Also von der Reihenfolge her wird es ja stimmen. Das Einzige ist, dass es eben dann nicht um einzelne Machthaber gehen würde, sondern eben um ganze Reiche. Man könnte dann höchstens irgendwelche Herrscher symbolisch für die einzelnen Reiche nehmen, den Pharao für Ägypten und Nebukadnezar für Babylon und Alexander den Großen für Griechenland dann. Aber eigentlich bezieht sich dann mehr auf Reiche. Andererseits stellt man in der Bibel fest, dass das durchaus auch austauschbar ist, also Machthaber und Reiche, das wird oftmals dann wechselseitig verwendet. Ja?
Gibt es in der jüdischen Tradition etwas Vergleichbares wie die Offenbarung?
Es gibt ja jüdische Apokalypsen, zum Beispiel die Henoch-Apokalypse, dann das Baruch-Apokalypse, ich meine auch das vierte Buch Esra, wobei es eben da dann zum Teil schwierig ist, weil man nicht ganz genau dann weiß, inwieweit diese Apokalypsen dann auch noch nachchristlich ergänzt worden sind und da nun auch manches mit eingeflossen sind. Also da gibt's dann schon auch interessante Parallelen, wo dann manche auch fragen, inwieweit ist die Offenbarung abhängig von solchen Apokalypsen. Ich denke, dass es eher umgekehrt ist, dass eben dann von der christlichen Zukunftshoffnung her auch manches übernommen ist. Und es gibt natürlich dann auch ganz entscheidende Unterschiede, dass eben diese jüdischen Apokalypsen eben nicht damit rechnen, dass Jesus derjenige ist, der nun die Wende der Zeit herbeiführen wird. Beziehungsweise eigentlich mit seinem Sterben am Kreuz schon herbeigeführt hat. Ja, noch eine Frage von Ihrer Seite oder ein Beitrag.
Die 10 Hörner, das ist nicht wörtlich zu nehmen, die 10, oder?
Diese 10 Machthaber. Ich bin mir manchmal wirklich nicht sicher, wo liegt jetzt die Grenze zwischen Bildlichem und Wörtlichem, weil man auch manchmal den Eindruck hat, dass beides ineinander fließt. Also wenn wir nicht wüssten, dass Jesus eben tatsächlich nur 12 Jünger gehabt hat, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, ja, das ist eine symbolische Zahl, die hier einfach nun verwendet wird, 12 Stämme Israels, analog dazu 12 Jünger, aber ob es wirklich 12 gewesen sind, vielleicht waren es auch 20 oder so, da merken wir, ja, das schließt sich gar nicht aus. Also 12 ist natürlich eine hochsymbolische Zahl, aber ist in diesem Fall auch wörtlich zu nehmen. Und ich denke hier auch an eine andere Beobachtung. Wenn jetzt wir lesen würden in irgendwelchen antiken Dokumenten, dass der Tempelplatz 144.000 Quadratmeter groß ist, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja gut, 144.000, symbolische Zahl, 12 mal 12 mal 1000, 1000 die Zahl der Fülle, 12 die Zahl des Gottesvolkes. Aber nun hat man festgestellt, dass der Tempelplatz tatsächlich 144.000 Quadratmeter hat. Das heißt, symbolische Zahl und wörtliches muss sich nicht ausschließen. Und natürlich ist Zahl 10 ist die Zahl der Nationen. Aber warum sollten es nicht tatsächlich nun auch 10 Machtgebilde sein?
Habe ich das jetzt recht verstanden, dass es wirklich Quadratmeter sind oder ist es einfach ein antikes Maß?
Gut, mir fehlen jetzt natürlich die archäologischen Kenntnisse. Ich kann mich nur verlassen auf diesen Artikel, wo ich das gelesen habe. Und da hieß es, dass es 144.000 Quadratmeter seien, die Fläche jetzt des Tempelplatzes. Ja.
Paulus bezeichnet den Widersacher im Thessalonicher Brief als ein Mann der Gesetzlosigkeit. Eigentlich hat doch nur der Jude ein Gesetz. Das Gesetz.
Ja.
Ich denke, der Antichrist sollte der eigentlich ein Abgefallener vom Gesetz sein. Kann doch der Schirme sein, dass es ein Heide ist. Ein Heide lebt ja nicht unter dem Gesetz. Eigentlich.
Nun, Paulus sagt ja andererseits in Römer 2 auch, dass den Heiden das Gesetz ins Herz geschrieben ist. Also Gesetzlosigkeit könnte man nun... Ja, das stimmt. Aber Gesetzlosigkeit könnte man natürlich auch so verstehen, dass während es immer nun Herrscher in dieser Welt gegeben hat, die einfach nun auch ein Stück Verantwortung gespürt haben gegenüber einer göttlichen Macht, nun immer noch eine gewisse Moralität auch vertreten haben, dass es hier eben nun um eine Person geht, die sich nun ganz radikal gegen Gottes Gesetz wendet. Ich denke hier gerade an Äußerungen von Hitler. Gut, manche spekulieren ja, ob Hitler nicht doch jüdischer Abkunft gewesen ist. Aber Hitler konnte ja sagen, wir beenden den Irrweg vom Sinai. Die Gesetzestafeln des Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Oder er konnte auch sagen, dieser dumme, rachsüchtige Gott, der dauernd sagt, du sollst, du sollst, du sollst, das ist ein Gift, das die ganze Menschheit vergiftet hat. Also insofern findet man durchaus auch jetzt in einem heidnischen Umfeld dieses Phänomen, dass sich ein Herrscher nun wirklich in auffälligem und exzessivem Maße über alles hinwegsetzt, was normalerweise an Sitte und an Moral da ist, jetzt auch in einer säkularen Gesellschaft. Also wo wir ja nun in unserem mittlerweile doch recht säkular gewordenen Staat doch immer noch gewisse moralische Grundsätze haben, aber die dann von diesem Herrscher eben mit Füßen getreten werden, der sich also über alles hinwegsetzt, was irgendwie an Maßstäben da ist.
Berlusconi zum Beispiel.
Gut, da weiß ich jetzt nicht, an was Sie denken.
Ja, weil er die Jurisprudenz zu seinen Gunsten austauschen wollte.
Ja. Wobei ich denke, dass es hier nicht nur um Rechtsbeugung geht, sondern um Aufhebung der bislang gültigen Ordnungen. Ich denke jetzt auch ein Stück weit an den Philosophen Nietzsche, der eben dann vom Tod Gottes gesprochen hat und für den nun das Gute eben das war, was die Macht des Menschen erhöht. Und nicht jetzt, dass er sich da noch irgendwie an sittliche Verpflichtungen gebunden fühlte, sondern rein das Machtstreben und alles, was meine Macht erhöht, ist dann auch gut und in Ordnung. Also dann eher wie ein Machiavelli in der Zeit der Renaissance. Ja?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihren Sinn recht verstanden habe. Nachdem er die ersten fünf Möglichkeiten auf geistlicher Ebene mehr oder weniger beiseite gelegt haben und die Hure waren herkommen könnte, später und so weiter, und was war das, was ich meinte, kennen wir jetzt davon richtig oder wissen wir, dass die Hure aus dem weltlichen, aus dem wirtschaftlichen Bereich kommt? Oder liege ich jetzt falsch? Dass diese letzte Möglichkeit der Favorit jetzt wäre von den Auslegungen?
Ich würde sagen, sowohl als auch, also dass die Hure Babylon weder jetzt nur eine rein wirtschaftliche Größe sein wird, das kann es ja gar nicht sein, weil hier ja auch von Götzendienst und so weiter die Rede ist, also sie hat auch eine religiöse Dimension, noch kann sie nur eine rein religiöse Größe sein, weil eben nun auch eben wieder diese wirtschaftlichen Verflechtungen erwähnt werden in Offenbarung 18, sondern dass es hier offensichtlich um ein System geht, in dem beides zusammenkommt, also eine wirtschaftliche Dimension, aber auch jetzt eine religiös-kulturelle Dimension. Und das macht es mir eben so schwer, das jetzt auf irgendeine gegenwärtige Größe zu deuten, weil ich zum Beispiel jetzt im Blick auf die römisch-katholische Kirche und erst recht jetzt im Blick auf unsere Volkskirchen, da müsste ich dann sagen, wo ist hier diese wirtschaftliche Dimension, dass man sagen könnte, die Kaufleute der Welt haben sich an dieser Hure gesund gestoßen, die haben damit Geschäfte gemacht und so weiter. Also da habe ich einfach Schwierigkeiten jetzt mit der Deutung. Und ich denke, diese Schwierigkeiten, die sind auch vielleicht insofern begründet, dass ja die Hure Babylon zeitlich parallel gesehen wird in der Offenbarung mit dem antichristlichen Reich. Und das heißt, wahrscheinlich wird es so sein, solange ich das antichristliche Reich noch nicht erkennen kann in unserer Zeit, solange kann ich auch diese Hure Babylon noch nicht erkennen in unserer Zeit, sondern ich kann nur Entwicklungen erkennen. Sowohl jetzt antichristliche Entwicklungen, die auf das Antichristliche hinlaufen, wie jetzt auch Entwicklungen, die dann in dieser Hure Babylon zusammenlaufen könnten. Also das heißt, vielleicht irgendwie eine Synthese einer Welteinheitsreligion, die aber zugleich auch eine wirtschaftliche, vielleicht auch politische Dimension hat. Ja?
Ich denke auch so, dass die Welteinheit immer vorangetrieben wird. Die Welteinheit der Gläubigen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Christen, Muslime, Hindus und die katholische Kirche, die Führung übernehmen will oder schon teilweise übernommen hat. Und das Gebet von Assisi und so, das sind so kleine Tendenzen, wo die religiöse Welteinheit geschaffen wird oder will und auf der anderen Seite die weltpolitische Einheit. Russland, Amerika, Europa, alles zielt auf Einheit. Schon in dem, dass sie die Kriege dann besser unter Kontrolle hält. Und so denke ich, das wird schon eine Welteinheit wird. Ich denke nie, dass die katholische Kirche das alleine ist, sondern mehr aus allen Religionen werden sie sich mal einigen und dann wird es so geschwind sein, wie wenn jetzt die Welteinheit da ist, jetzt ist Friede, Friede, Eierkuchen. Und dann wird Gott eingreifen und wird dann, es wird noch ein bisschen warten müssen, bis wohl das Figur Babylon ersichtbar ist. Aber in Tendenzen kann man schon sehen, wo die Reise nachkommt.
Ja, also wenn man einfach festhält, diese Beobachtung am...
Das war vor 50 Jahren noch nicht so.
Ja.
Vor 30 Jahren noch nicht. Aber in den letzten 10 Jahren, was sich da schon abgespielt hat, da kann man schon sehen, wo es noch wird. Also ich meine,
ja.
Seit dem 11. September ist also bei uns zum Beispiel in Stadt durch das viel mehr mit dem Islam zusammen. Also das ist, jede Gruppe rennt in die Moschee. Bei uns. Also wenn man da nicht mitmacht, dann ist man schon fast der Außenseite, wenn man in den Moschee rennt. Das war schon vor 2 Jahren, war das noch nicht so. Und jetzt auf einmal, alles rennt in die Moschee. Ja, wir auch. Gedacht, ja. Aber da ist man schon fast der Außenseite, wenn man da nicht mitmacht. Und nicht nur die katholisch, auch die evangelisch, alle rennen sich da rein. Powerkreis, alles rennt in die Moschee.
Und man beobachtet natürlich schon, das war schon in neutestamentlicher Zeit so, dass jetzt wirtschaftliche Verflechtungen immer auch eine Offenheit gegenüber anderen religiösen Strömungen bedeutet hat. Kann man zum Beispiel beobachten bei der Stadt Korinth, die ja nun so ein Handelsumschlagplatz gewesen ist und wo es eine Fülle orientalischer Kulte gegeben hat, die dann einfach mit den wirtschaftlichen Beziehungen dann nach Korinth gekommen sind. Ich denke, wenn man einfach das sich immer wieder vor Augen hält, diese Parallelisierung von Offenbarung 17 und Offenbarung 21, das neue Jerusalem auf der einen Seite die Braut, auf der anderen Seite die Hure, Babylon, dass ich einfach denke, so wie es eine Gottesgemeinde gibt, so wird es irgendwie nun auch ein Gegenstück einer Weltgemeinde nun geben und dass sich da einfach nun auch ein letzter Gegensatz dann zeigen wird. Gut, ich denke, dass wir zeitlich ziemlich vorangeschritten sind, aber gerne noch Ihre Frage.
Schon Außenseiter ist, wenn man gar nicht mitmacht in der Moschee, um das gesehen zu haben und mal auch diesen Glauben beginnt zu erkennen oder mal zu nachzufragen, so einfach, dass man hier sagen wir, in der Minderheit schon, dass man in der bestehen kann. Wie können wir da vorgehen? Was ist da unser Weg? Oder?
Ich denke zum einen, das Festhalten am Wort Gottes und auch das Studieren am Wort Gottes. Ich bin kein Bankfachmann. Ich habe mir das nur mal sagen lassen, dass es ja offensichtlich in den Banken Spezialisten gibt, die also nun geschult sind, falsche Geldscheine zu erkennen. Und das Interessante bei ihrer Ausbildung sei angeblich, also wenn es jemand besser weiß, dann lasse ich mich da gern korrigieren, dass sie zunächst nicht die falschen Geldscheine in die Hand bekommen, weil das sich ja auch immer wieder ändert, was da jetzt verkehrt ist, sondern sie studieren die richtigen Geldscheine. Bis sie also die Kennzeichen des richtigen Geldscheines so intus haben, dass ihnen sofort auffällt, die kleinste Abweichungen. Das sind ja, wenn jemand ein guter Fälscher ist, dann sind ja die Abweichungen minimal. Das sieht man ja nicht schon von Weitem. Und ich denke, zum einen geht's darum, dass wir einfach das Wort Gottes studieren, dass wir dann auch erkennen, bei allem, was zunächst so faszinierend und beeindruckend erscheint und vielleicht auch zunächst richtig erscheint, dass wir einfach sehen, wo weichen die Dinge ab. Und es gibt einfach auch Beispiele jetzt aus der Geschichte, wo man dann erschrocken ist und denkt, ist es möglich, dass jemand, der für uns ein geistliches Vorbild auch heute noch ist, dass jemand zwischendurch sich so getäuscht hat? Mir ist vor einiger Zeit eine Auslegung in die Hände gefallen von einem bekannten Pietisten, wo heute noch seine Andachtsbücher gelesen werden und gefragt sind, eine Auslegung zu Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, wo dann Jesus von den falschen Hirten spricht, die da nicht durch die Tür kommen, sondern neben einsteigen. Und dann schreibt dieser Ausleger, und ich sage jetzt ganz bewusst, dass er auch für mich ein geistliches Vorbild ist, schreibt er, das war so in der Anfangszeit des Dritten Reiches, ja, wir haben ja in der Geschichte Beispiele von solchen falschen Hirten, wenn wir zum Beispiel denken an einen Lenin und einen Stalin. Und dann schreibt er weiter, wie können wir Gott dankbar sein, dass er uns in Adolf Hitler einen guten Hirten geschenkt hat. Und ich sage das jetzt nicht, um über diese Person den Stab zu brechen, dass ich jetzt sagen würde, wie kann man nur, sondern das ist etwas, was mich betroffen macht, dass ich sage, wenn ein Mann, der eigentlich so klar gestanden ist und uns heute noch geistliches Vorbild ist, die meisten werden gar nicht wissen, dass es so eine Äußerung von ihm gibt, wenn er sich täuschen hat lassen, dann kann das ja nur eigentlich eine Herausforderung sein. Und ich will einfach nun am Wort bleiben und will hier nicht leichtgläubig sein, sondern will immer wieder prüfen und dann eben auch das andere, dem Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. Er kennt unser Herz. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass in unserem Herzen einfach die Liebe zur Wahrheit ist. Dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, ich habe erfahren und ich habe erlebt, dass das und das funktioniert und dass das und das mir gut getan hat. Damit werden ja dann manche Argumente schon im Vorfeld abgeschmettert, dass es dann gleich heißt, ja gut, du siehst das kritisch, aber mir hat's geholfen. Und mir hat's gut getan, dass man sagt, nein, ich will nicht ausgehen von meiner Erfahrung und ob mir jetzt irgendwie was gut getan hat, sondern ich will prüfen am Maßstab des Wortes Gottes. Und dann immer wieder das andere, einfach dieser Blick vorwärts. Wir kommen vom Sieg auf Golgatha her und wir gehen auf den Sieg Jesu Christi zu und wir stehen auf der Seite des Siegers, auch wenn es vorübergehend anders aussehen mag. Und ich glaube, das ist dann auch das, was einen bei Jesus halten kann, dass wir nun wissen, das ist ja nur das Vorletzte, es ist noch nicht das Letzte. Und da werden wir ja nun heute Nachmittag noch mehr davon hören und heute Abend.